Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, der Folge 37 vom Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Heute an einem besonderen Tag, dem 21.12. Wintersonnenwende. Die längste Nacht bricht an und ich freue mich schon auf den heutigen Abend. Wir werden ein Feuer entfachen und mit der Familie draußen am Feuer Zeit verbringen, um diesen wichtigen Tag im Jahr, vor allem auch für unsere Vorfahren, ja, viele Feste ranken sich um diesen Tag und viele Mythen, viele Geschichten, ganz besonderer Moment im Jahr, den auch feierlich zu begehen und uns dann auf die langsam wieder heller werdenden Tage freuen. Und anknüpfend an den letzten Podcast habe ich in höchsten Tönen und sehr euphorisch von dem Entdecken unserer Schleiereule hier vor Ort berichtet. Und leider gibt es da keine guten Neuigkeiten. Ich habe sie noch einmal gesehen, habe den Brutkasten, den wir bei uns haben, ganz schnell sauber gemacht, gut drauf geachtet, dass die Eule dann ausgeflogen ist. Wir haben uns mit der Wärmebildkamera hingestellt und geguckt, ob was rauskommt, ob sie da drin ist oder nicht. Sonst hätten wir sie nicht gestört, haben den Kasten sauber gemacht, haben den neu noch etwas verbessert, um es ihr möglichst angenehm zu machen, aber hatten leider keinen Erfolg. Wir haben sie seitdem nicht mehr gesehen. Entweder versteckt sie sich gut, sie ist aber auch nicht zu hören. Also ich vermute, dass sie weitergezogen ist. Das Besondere bei den Schleiereulen ist ja, dass sie nicht solche Langstreckenzieher sind. Das heißt, sie wird sich noch irgendwo in der Nähe befinden und wir hoffen, dass sie vielleicht nochmal irgendwann wiederkommt. Das ist wirklich eine wunderschöne Eule und wir erwarten sie täglich. Dann wird das unser heutiges Thema, ist entstanden aus zweierlei Gründen. Einmal wurde ich gefragt, hey Paul, mach doch mal was zu den Wintervögeln. Ja, wer zu Hause Vögel füttert, wird dort immer wieder die gleichen Vögel an seinem Futterhaus beobachten können. Und die können wir da sehr, sehr gut beobachten, weil sie nah rankommen, wenig scheu sind, in großen Gruppen auftreten. Und wenn wir dann noch dazu ein Fernglas nehmen, können wir sie ganz genau studieren und auch die kleinsten, feinsten Unterschiede erkennen. Und vor allem ist die Winterzeit so eine hervorragende Vogelbeobachtungszeit, weil das Grün der Bäume fehlt und wir sie dadurch einfach besser sehen können. Mir geht es so fast täglich mit dem Sperber, der sich sonst so gut in den dichten Schattenecken versteckt, der mir fast täglich begegnet. Ich sehe täglich Spechte, ich sehe täglich Finken verschiedenster Art, nicht nur am Futterhaus und Meisen und Drosseln und viele weitere Vögel, wollen die Liste jetzt nicht zu lang machen und es passt auch super zu den letzten Nachrichten in unserer Telegram-Gruppe, wo es immer noch regen Austausch gibt über den Vogel-Podcast oder über Vogelthemen besser gesagt. Und da haben heute oder gestern Leute gepostet, dass bei ihnen die Ringeltaube ruft. Ich habe sie jetzt bei mir nicht gehört und dann kam gleich die nächste Nachricht, ja, bei mir ruft die Hohltaube. Die braucht natürlich anderes Habitat, die Ringeltaube ist häufiger, Hohltaube braucht ja Wald mit altem Baumbestand, brütet in den alten Spechtlöchern, darüber haben wir auch schon gesprochen in einem der anfänglichen Podcasts. Dann kam sofort die nächste Nachricht aus der Pfalz. Der Kleiber ruft, die Kohlmeise ruft, die Drossel ruft. Also es sind alles Vögel, die jetzt sehr auffällig sind. Und dann schrieb Stefan auch gleich, das erinnert mich sehr an die Anfänge diesen Jahres, wo wir den Podcast gestartet haben. Und ja, diese Zeit nähert sich, das heißt, eine ähnliche Dynamik werden wir bald feststellen können, wie zu der Zeit, als wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen. Und trotzdem wird es anders sein. Und ich freue mich über dieses Projekt, was jetzt so ein richtiger, wichtiger Bestandteil auch in meiner Vogelwelt geworden ist. Wir werden das auf jeden Fall weitermachen und dann mal forschen, was für kleine, feine Unterschiede zu entdecken sind im Vergleich zum letzten Jahr. Dann gab es auch in dieser Telegram-Gruppe, gab es mal eine Zeit, da gab es viel Austausch und Gespräche über Vogelfutter. Und über das Thema Vogelfüttern haben wir auch schon in einem Podcast gesprochen. In dieses Thema möchte ich jetzt nicht zu sehr abtauchen. Aber was daraus entstanden ist, aus diesem Dialog und der Beschäftigung, war, hey, wo gibt es eigentlich Bio-Vogelfutter? Ja, was organisch angebaut ist oder zumindest schonend auch angebaut wurde, um auszusteigen aus der großindustriellen Landwirtschaft. Viele von uns achten bei ihrer eigenen Ernährung darauf, aber doch greifen wir dann im Supermarkt zum günstigen Vogelfutter im Vorbeigehen. Und wenn wir uns da die ganzen Körner und Sämereien und Stoffe anschauen, die dort drin sind, wird schnell klar, okay, auch da steckt eine Riesenindustrie drin, wo viel verwendet wird, was eigentlich nicht mehr großenkeltauglich ist in der heutigen Zeit. Und der Andreas Lelli schrieb dann, du, ich habe hier mal gefragt in meiner Gegend und mein Nachbar, der ist Bauer und der hat ein Riesenfeld voller Sonnenblumenkerne. Und ich habe ihn gefragt, ob der welche ernten würde und uns günstig verkaufen würde. Wer hat Interesse? Und dann gab es eine Liste, dann gab es Leute, die sich da eingeschrieben haben. Und Andreas hat wirklich per Hand diese Riesenpakete, ich habe 70 Kilo bestellt, per Hand selber eingepackt und abgetaped. Und dann kam hier, die Post hatte an dem Tag viel zu schleppen, kam in vier großen Paketen Unmengen von Bio-Sonnenblumenkernen an. Ich hatte zu der Zeit noch das Vogelfutter, was ich sonst verfüttert hatte, so eine Mischung. Und hatte also nicht sofort Zeit loszulegen. Als das dann endlich alle war, so vor 3 oder 4 Wochen habe ich angefangen mit den Sonnenblumenkernen zu füttern. Und wenn ich meine Batterien dort voll mache, es hat sonst 2, 3 Tage gedauert, an guten Tagen, bis die leer waren und ich nachfüllen musste, in der Sommerzeit manchmal auch länger, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich jeden Tag diese Vogelhäuser nachfüllen, diese Futterhäuser nachfüllen muss. Also die Vögel lieben diese Sonnenblumenkerne. Ich dachte erst, ach, das wäre zu einseitig oder so, aber nein, sie fahren voll drauf ab. Und es gibt eine schöne Dynamik, denn die Sonnenblumenkerne müssen bearbeitet werden, um sie zu öffnen und dann zu fressen. Und da meine Vogelhäuser abgeguckt bei meinem lieben Freund Tim an einer Schnur aufgehangen sind, so damit die Katze kein leichtes Spiel hat und der Waschbär nicht das Futter leer räumt, habe ich also ein Seil gespannt zwischen zwei Bäumen und da mit Karabinern die Futterbatterien aufgehangen. Und an diesen sich hin und her bewegenden Dingern, auch noch mit dem starken Andrang von anderen Arten oder anderen Individuen, ist nicht gut arbeiten an den Sonnenblumensamen. Das heißt, ich würde mal sagen, 80% der Samen oder so fliegen erstmal auf den Boden. Das ist natürlich mit ein Grund, warum das Häuschen gleich leer ist. Aber dann, das hat den Vorteil, dass dann die Vögel lange und zahlreich auf dem Boden zu beobachten sind. Und bei uns am Vogelhaus, das genau an unserem Esstischfenster ist, wir haben so ein Eckfenster da und da können wir wunderbar mit der ganzen Familie bei jeder Mahlzeit die Vögel draußen beobachten und auch die Kinder haben schon gelernt, jetzt sich langsam zu bewegen. Auch die Bewegungen hinter der Scheibe werden wahrgenommen und plötzlich fliegen 40, 50 Vögel in einem großen Schwarm, bunt durchmischt mit verschiedenen Arten, hoch und kommen dann nach einer Minute, nach 2 Minuten kommen die ersten schon wieder runter, um weiter zu fressen. Und immer wieder spannend zu beobachten, wie einige Individuen einfach sitzen bleiben. Ich würde es gar nicht auf eine Art reduzieren, weil mal ist es der Feldsperling, mal ist es der Buchfink, mal ist es eine Kohlmeise, die einfach alle anderen wegfliegen lassen und lustig weitermachen da unten. Und dieses Bild hat sich einfach schon in unsere Köpfe so richtig eingeprägt. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie auf den ersten Blick rausgeschaut auf dem Boden, weil da ist so Gras. Davor ist ein geschotterter Weg, der ist heller abgesetzt. Das heißt, wenn sich ein Vogel auf diesem Weg befindet, ist er sofort zu sehen. Vor allem, wenn er sich bewegt. Also nicht der Weg, sondern der Vogel sich auf dem Weg bewegt. Dann fällt er natürlich sofort ins Auge. Aber auf der Wiese, in dem, ja, vielleicht ist es bloß noch 5, 6 Zentimeter hohen Gras, verteilt mit verteilten Blättern, die dort noch liegen, sind die Vögel, obwohl sie einzeln betrachtet oder vom Nahen betrachtet teilweise so bunt scheinen, wie zum Beispiel der Stieglitz oder so, sind die fast nicht zu sehen. Also wenn die still sitzen, ist es manchmal wirklich sehr schwer, meiner kleineren Tochter, die mit ihren Augen überall absucht, Anneluca zu beschreiben, wo der Vogel genau sitzt. Na, muss ich ganz genau und lange Zeit aufwenden. Ein bisschen hoch, ein bisschen links. Siehst du ihn? Nein, ich sehe ihn nicht. Sie guckt genau hin. Siehst du ihn jetzt? Nein, ich sehe ihn nicht. Und dann bewegt sich der Vogel. Ah, jetzt habe ich ihn gesehen. Und das ist absolut faszinierend. Aber wenn sie sich ungestört fühlen und der ganze Boden voller Vögel ist, also da sitzen die, wie gesagt, hauptsächlich sind es bei uns gerade Finken, Meisen und unsere Feldsperling-Gang, von der wir auch schon Geschichten gehört haben, dann ist es wie, als ob der ganze Boden sich bewegt. Wie so ein, fast wie Blätter manchmal, im flüchtigen Blick, wie so kleine Blätter, die im Wind hin und her sich wiegen. Und beim genaueren Hinschauen sieht man dann sehr gut die unterschiedlichen Bewegungsarten. Die einen hüpfen eher, die anderen bewegen ihren Kopf sehr heftig, die anderen laufen eher. Und es ist ein total buntes Treiben und keine einzige Sekunde langweilig, da zuzuschauen. Und ja, wir genießen das auf jeden Fall sehr. Und ich bin super, super dankbar für die Initiative von Andreas Lelle, der uns dieses Vogelfutter besorgt hat. Und überhaupt auch für die Initiative, die aus dem Vogel-Podcast in die Vogel-Telegram-Gruppe reingeschwappt ist und die Initiative, die daraus entsteht, der Austausch, der bis heute immer noch existiert, freut mich total. Oder besser gesagt, immens. Mein Vater meckert immer mit mir so rum, wenn ich das Wort total benutze. Also absolut oder bombastisch. Gut. Dann hat mein Freund, das war der erste Impuls, ich muss mal auf jeden Fall über unser Treiben am Vogelhäuschen sprechen. Und der zweite Impuls kam von meinem Freund Greg, der sagte, hey, in der Winterzeit sind die Vögel doch so gut sichtbar und so, geh doch mal durch die einzelnen Familien. Und vor allem die Familien, die häufig zu sehen sind, weil sie nah rankommen. Und das wollte ich jetzt anfangen. Eine kleine Reihe, wo wir uns mal auf jeden Fall mal drei Gruppen genauer anschauen. Und wir werden schauen, wie das zeitlich passt. Wahrscheinlich kann es sein, dass wir nicht in einer Folge eine ganze Familie abgehandelt bekommen. Weil wenn man dann anfängt, doch über so einen Vogel zu erzählen, fallen einem so viele Sachen ein, die mich zu einer bestimmten Art bewegen oder die ich mit einer bestimmten Art verknüpfe oder auf Dinge auch, die wir achten können, um sie voneinander zu unterscheiden, mit dem Ziel, sie einfach noch besser kennenzulernen. Vor allem dann für die Zeit, wo sie einfach versteckter leben, wenn die Brutzeit wieder beginnt. Oder wir haben dann im Sommer, im Frühjahr gar keine Chance mehr, diese Vögel weiter kennenzulernen, weil sie schlicht und ergreifend nicht mehr hier sind. Denn es gibt Arten, die hier bei uns überwintern und die im Frühjahr wieder in ihre nördlichen Brutgebiete zurückziehen und dann nicht mehr sichtbar sind. Zu einer dieser Arten, die gerade bei uns ganz, ganz viel und sehr präsent sind und wunder, wunder, wunderschön, werden wir noch im Laufe dieser Folgen kommen, nämlich das ist der Bergfink. Was für ein herrlicher Fink. Das heißt, die drei Gruppen, die wir uns anschauen wollen, sind, die Namen sind, der ist schon, einige Namen sind, der ist schon gefallen, sind, ist einmal die Gruppe der Finken, die wirklich super häufig sind und vor allem so toll immer wieder zu beobachten und zu hören und so auffällig durch ihre omnipräsenten Flugrufe, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind, aber ich kenne keine andere Familie bei den Singvögeln, die so rufaktiv, so ruffreudig in der Luft sind. Dann die Meisen. Viele von euch werden natürlich Kohl- und Blaumeise kennen, aber es gibt noch weitere und auch über die Kohlmeise gibt es spannende Geschichten zu erzählen, weil es da ganz neueste Forschung auch zum Verhalten der Kohlmeise gibt, die uns einige Überraschungen bereithalten. Und eine andere Gruppe, die so einfach häufig uns begegnet und vor allem sehr auffällig ist, weil wir sie von Weitem hören und weil jeder das Trommeln des Spechtes kennt, sind das Momente, wo man kurz innehält, ach, hast du gehört, der Specht? Und da lohnt es sich auch nochmal genauer hinzuschauen, denn wir haben verschiedenste Arten in den meisten Gegenden parallel existierend, die wunderschöne Spuren und Zeichen hinterlassen. Und gerade jetzt in dieser Jahreszeit auch, wie gesagt, wenn das Grün kürzer ist und die Vögel da herausstechen und leuchten, gut zu beobachten ist. Und eine andere Geschichte noch, gerade um die Weihnachtszeit, habe ich gedacht, ist jetzt schon fast ein bisschen zu spät, weil die sind nur noch 3 Tage bis Weihnachten, aber ist das Thema Ferngläser. Also da um diese Themen soll es in den nächsten Podcasts gehen. Denn ich werde immer wieder gefragt, ob jetzt in Kursen oder in unserer Gruppe oder persönlich, hey, was hast denn du für ein Fernglas oder was würdest du für ein Fernglas empfehlen? Weil irgendwann, wenn wir kein Futterhaus haben oder wenn die warme Saison wieder startet und wir uns intensiver mit Singvögeln beschäftigen wollen und auch plötzlich einen Drive haben, Lust, eine Neugier, eine Leidenschaft, die einzelnen Arten auseinanderhalten zu wollen. Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter und dann wollen wir innerhalb der Arten die Geschlechter unterscheiden, dort wo es möglich ist. Weil es gibt viele Arten, wo die Geschlechter sehr ähnlich aussehen oder fast gleich aussehen. Und dann gehen wir noch weiter, wie ein Autor von einem wunderbaren Buch, das ich gleich noch benennen werde, der die einzelnen Individuen und dann sogar in Altersunterschiede reingeht. Also der sagen kann, ist ein Jungvogel vom letzten Jahr, ist ein Jungvogel vom vorletzten Jahr. Und es ist auf jeden Fall ein Altvogel, ein Vogel, der sich in der Mauser befindet. Abnorme Form. Wenn wir sowas entdecken wollen, was bei größeren Vögeln manchmal auch schon kompliziert genug sein kann, bei den Kleinen ist es unglaublich herausfordernd. Ja, ich habe mich da mal mit den Blaumeisen intensiver beschäftigt und ja, es kann sehr, muss man sehr genau hinschauen und trotzdem bewegen sich ja die Vögel. Also das ist große Herausforderung auf jeden Fall. Dann kommen wir irgendwann um den Fernglas nicht mehr drumherum. Und es ist schön, mit dem Fernglas sich die Vögel mal ganz nah ranzuholen. Und dann ist es auch gut, in anderen Momenten des Fernglas wieder am Haken hängen zu lassen und sich auf seine Ohren zu verlassen und auf das gesamte Bild. Denn sobald wir durch so ein Fernglas schauen, sehen wir nur noch einen ganz kleinen Ausschnitt. Gut, dann schauen wir doch heute mal auf die erste Familie, die ich genannt habe, und das ist die Familie der Finken. Bevor wir in die einzelnen Arten reinkommen, so allgemein gesagt, die Finken gehören zu den Körnerfressern. Was ganz typisch für die Körnerfresser ist, ist der kräftige, kurze Schnabel, den sie fast alle haben. Es gibt so ein paar Finken, die da auch eine Ausnahme sind. Und der Fink generell, der hat so eine kompakte Form. Ich würde nicht das Wort dick nehmen, weil das finde ich passt nicht so ganz, aber rundlich kann man schon sagen, auf jeden Fall so kompakt und in sich geschlossen. Und dann, wenn wir genauer hinschauen, gibt es da wirklich sehr, sehr bunte Arten auch. Und wie ich es vorher schon erwähnt hatte, sie haben alle unterschiedliche Flugrufe. Also wer schon, bevor wir in die Artenporträts reingehen, sich genauer damit beschäftigen soll, sollte mal nachhören auf Vogel-CDs oder auf YouTube einfach mal eingeben, Buchfink, Flugruf, und dann werdet ihr da auf schöne Aufnahmen kommen, wenn man dem schon vorweggreifen kann. Oder auch Dinge nachhören, die wir jetzt vielleicht jetzt hier nur beschreiben können. Es ist gut, sich Zeit zu nehmen und sich dann eine Art rauszupicken, zu gucken, ah, mich interessiert der Buchfink. Wie macht er denn eigentlich, um dem Klang nochmal nachzuspüren und es mehr zu verinnerlichen? Noch ein super Trick ist, was ich eine Zeit lang gemacht habe, ist diesen Ruf, sich runterzuladen oder von der CD zu kopieren. Und dann, wenn man so ein Smartphone besitzt, dann kann man es auch dafür super benutzen, nämlich da einen SMS-Ton oder einen Nachrichtenton oder sowas als Flugruf hinterlegen und sich den so über eine Zeit lang wunderbar einprägen. Und die Finken, die wir bei uns am Vogelhaus direkt vor dem Fenster am häufigsten sehen, sind jetzt zurzeit noch die Buchfinken. Im letzten Jahr war das anders. Da waren weniger Buchfinken. Also bei uns ist auffällig, dass in diesem Jahr sehr, sehr viele Buchfinken da sind. Und zumindest von der Literatur, ich kann die Buchfinken hier individuell auf meinem Hof, die hier brüten, nicht unterscheiden. Aber wenn man der Literatur wenn man in der Literatur nachliest, dann ist das auf jeden Fall auch eine Art, die nennt sich dann Teilzieher, wo ein Teil der Population weiter in den Süden zieht, nicht ganz so weit, ja, manchmal nur nach Süddeutschland, nach Italien, Frankreich, und andere Arten aus dem Norden hier, andere Individuen oder Buchfinkgruppen dann aus dem Norden hier zu uns kommen, sich hier aufhalten und so eigentlich in Trupps oder kleinen Schwärmen ziehen, sich durch die Landschaften bewegen. Und wenn es so ein Futtermagnet gibt, wie so ein Futterhaus, dann bleiben sie natürlich auch längere Zeit in einer Region. Daher ist es auch wichtig, nicht aufzuhören zu füttern, also immer durchzufüttern, weil die Vögel sich irgendwann auf diese Nahrungsquelle verlassen. Und wenn wir mal unsere Landschaft von oben betrachten, und da werden wir viele, viele, viele große Felder sehen, Feldflächen, Ackerflächen, wo keine Sträucher, keine Büsche, keine Sämereien mehr liegen, wo bloßer Boden ist. Das heißt, jede Futterstelle tut den Vögeln gut. Wird immer wieder auch gefragt, füttern pro, contra. Aber ich bin definitiv ein Freund von Füttern. Und fütter regelmäßig, nicht nur zu meiner eigenen Freude, sondern natürlich auch für die Vögel da draußen. Und also die Buchfinken sind jetzt gerade sehr präsent bei uns da draußen. Und die Buchfinken sind ein schönes Beispiel, um genauer hinzugucken, weil wir haben einmal dieses knallbunte Männchen, bunt, weil es nicht auf den ersten Blick wirkt der wirklich so bunt, aber auf dem zweiten oder wenn ihr mal einen Toten finden solltet, was passieren kann, vor allem wenn eure Fensterscheiben ohne Aufkleber oder ein super Trick ist auch eine CD einfach vorhängen, die lose hängt, die im Wind hin und her sich bewegen kann und dadurch spiegelt und dem Vogel signalisiert, stopp, hier kannst du nicht durchfliegen. Aber wenn ihr mal einen toten Buchfink in der Hand haben solltet und den mal anschaut, dann wird euch das auffallen, wenn ihr den Flügel aufmacht, wie farbenfroh sein Federkleid ist und ganz markant von weitem ist so ein helles Flügelfeld an den Seiten, wenn seine Flügel geschlossen sind. Der gehende, also der La das Laufen, der hüpft weniger, er kann natürlich hüpfen, aber hüpft nicht so viel, sondern geht. Aufrechter Gang, das Männchen hat oben eine graue Kappe und dann dieses rostrote Brust. Unten, die so ein bisschen, kommt drauf an, wie die Sonne drauf scheint, weil die Farben dann auch sehr unterschiedlich wirken können mit Sonneneinstrahlung. Also manchmal sehr leuchtend, aber generell im Vergleich zu anderen Arten eher matter ist. Und dann hat er auch Grüntöne, er hat Gelbtöne, er hat sogar Blautöne und verschiedenste Grautöne, eine schwarze Schnabelspitze, eine beige Unterseite und auch weiß mit drin. Also da hört ihr schon anhand der verschiedensten Farben, wie bunt dieser Vogel eigentlich ist. Und sowas seht ihr, wenn ihr ihn wirklich nah vor Augen habt. Wohingegen dann sein Weibchen, denn die kann man sehr wohl unterscheiden voneinander, ganz anders aussieht. Also die Gestalt ist ähnlich. Und auch so die Grundschattierung, also so dieses helle Flügelfeld und eine hellere Unterseite, hinter den Beinen haben die so einen weißen Fleck. Und der gedrungene Kopf, gedrungene Hals, kompakte Form, der gegabelte Schwanz auch ganz typisch für die meisten Finken. Aber dieses Rostrot fehlt total, die graue, schiefergraue Kopfplatte fehlt und ist viel unscheinbarer, braun, grau. Und auf den ersten Blick würde ich verwechseln, meine Kinder sie zumindest mit den Sperlingen hier bei uns. Das ist auch ähnlich groß. Da muss man schon sehr genau hinschauen, aber das ist schön am Vogelhaus, weil die auch in dieser Jahreszeit oft in Pärchen auftreten. Also da muss es auch über die Brutzeit hinweg eine Bindung geben zwischen denen. Das würden die nicht in Pärchen da sein, obwohl wir haben viele Finken am Futterhaus und immer wieder, wenn sie länger auf dem Boden sind, ist festzustellen, dass Männchen und Weibchen die Nähe suchen und dann nebeneinander einherlaufen und ihre Sonnenblumensamen aufpicken. Ja, und der Buchfink ist einer unserer häufigsten Brutvögel. Ein super Vogelsprachevogel, den es unbedingt gilt kennenzulernen. Und sein Kontaktruf liegt in seinem Namen. Es ist nicht das Fink, sondern eher das Pink. Und diese Sachen haben wir auch schon besprochen in den letzten Podcast, wir haben auch viel über seinen Gesang. Er ist ja so ein typischer Melorhythmiker, also der seine Strophe immer wieder wiederholt. Ich höre zurzeit keine Finkengesänge, aber da könnt ihr gerne nochmal nachhören, wenn ihr da nochmal Beschreibung zuhören wollt. Aber das Typische ist sein Flugruf. Also die Finken generell haben sehr kräftigen, geradlinigen Flug mit schnellen Flügelschlägen und kurzen Pausen dazwischen. Also wenige Wellen. Viele Vögel haben so, fliegen so in richtigen verschieden geformten Sinuskurven, Wellen durch die Luft. Die Finken sind sehr gerade. Und im Vergleich zu den Meisen jetzt zum Beispiel sind sie, erstmal sind sie einen Ticken größer und dann sind sie nicht ganz so flatterig. Also haben einen sehr kräftigen Flug. Und was sehr schön zu sehen ist, wenn die Buchfinken auch auffliegen, ist das weiße Leuchten dieses Flügelbandes. Also das heißt, die Flügel klappen sich auf und dann sieht man einfach in beiden Flügeln links und rechts so einen weißen Fleck leuchten. Das ist sehr markant und gerade so im Schatten, wenn der Vogel auch im Sommer oder im Frühjahr oder wenn die Lichtverhältnisse schlecht sind, wenn die Finken, die ja häufig auf dem Boden sind, wenn die dann plötzlich auffliegen, ist das dieses weiße Flügelband oft das Einzige, was einem sofort ins Auge sticht und dann sehr markant ist und daran der Buchfink super zu erkennen ist. Ja, und sein Flugruf ist so ein weiches und diese weiche Klangfarbe ist für mich auch so sehr typisch für viele Finken, nicht für alle, aber für viele, ist so ein Typ, Typ, Typ. Und das mit einer kurzen Pause vorgetragen, kurz und eher so ein runder Klangton. Aber wie gesagt, der ist nicht leicht für mich zu imitieren, weil er schwer zu pfeifen ist. Das können andere Leute besser, aber hört ihn euch auf jeden Fall mal an, weil die Finken sind gerade viel in der Luft und viel sehr präsent da draußen und es lohnt sich, so einen Flugruf sich mal einzuprägen. Dann weiß man, ach, da sind sie jetzt und dann kann man da sich anschleichen oder da in Ruhe hinsetzen und hat eine schöne Gelegenheit, diese Vögel zu beobachten. Also die Buchfinken, die sind bei uns extrem präsent am Vogelhäuschen und dann haben wir noch ein ganz wunderschönes Exemplar, obwohl fast einfarbig auf den ersten Blick. Und das sind die Grünfinken. Und die Grünfinken, das liegt ja schon im Namen, ja. Auch sein zweiter Name ist auch Grünling. Der Grünfink, meint man, dass er komplett grün ist. Jetzt gibt es was Witziges, wenn ihr so eine Feder vom Männchen im Prachtkleid findet, im Frühjahr bei einer Rupfung oder bei einer Mauserfeder, dann kommen die wenigsten, und mir ging es am Anfang auch so, als ich meine ersten Grünfinkfedern gefunden habe, auf die Idee, dass das grün sein soll. Denn der hat so ein gelbes, stark gelb leuchtendes Außenband an der Außenfahne, also an dem schmaleren Teil der einzelnen Feder. Und dieses gelbe Band, wenn der auf dem Boden ist, ist sehr, sehr kräftiges, sattes Gelb, so wir könnten sagen, ein Pirolgelb. Das ist sehr markant, wenn der Vogel auf dem Boden ist. Ist das gut, leuchtet das manchmal, wenn die Sonne raufscheint, richtig raus, weil das Grün mit Grautönen untermischt und auch im hinteren Teil so etwas so dunklere Stellen drin, unten dann heller, so fast zitronig, so ins gelblich-grünliche gehend. Dadurch ist er halt sehr fleckig und wenn er still irgendwo sitzt, ist er fast nicht zu sehen, aber oft könnt ihr dieses helle, leuchtende Außenband am Flügel erkennen, das entsteht, wenn alle Handschwingen übereinander liegen im angelegten Zustand und dann diese kleinen, zarten, leuchtend gelben Streifen dicht an dicht liegen, machen die einen breiten Streifen und da ist er super gut zu sehen. Und auch der Grünfink hat einen dicken, fetten, kräftigen Schnabel und ja, ihr müsst euch den von nahen einfach angucken. Er bewegt sich ähnlich wie so ein Buchfink. Also die gehen sehr gerne, laufen sehr gerne, sind ein bisschen größer und kräftiger und ist ja auch ein Vogel, der im Sommer sehr präsent ist und an vielen Orten brütet. Also ein häufiger Vogel. Es lohnt sich, den sich genauer zu betrachten. Und wenn ihr dann den mal gut erkannt habt und bestimmt habt und euch sicher seid, das ist ein Grünfink, und dann plötzlich seht ihr einen, wo ihr denkt, ach, es könnte doch ein Grünfink sein, aber der sieht so blass aus. Ist der gerade in der Mauser? Wechselt der gerade sein Federkleid? Ist der krank? Dann ist es das viel, viel schlichter gefärbte Weibchen, das so braun, grau, sehr matt wirklich daherkommt und auch dieser helle Flügelstreifen am Außer, dieses helle gelbe, knatschgelbe Band, von dem ich sprach, ist dort viel, viel schlechter zu sehen. Also Weibchen und Männchen hier auch gut zu unterscheiden und das Weibchen mit gemischt mit vielen anderen Vögeln gar nicht so leicht da herauszupicken. Und Grünfinken haben einen ganz, ganz markanten Flugruf, der ist sehr laut und ähnlich wie ihr Gesang hat auch so ein Trillern mit drin, sehr schnelles Trillern gemischt mit so einem Kikikikikikik. Und ganz hell und klar. Also auch das ist super schwer nachzumachen, zumindest für meine Lippen und meine Stimmbänder. Hört euch das auf jeden Fall mal an, weil das ist super markant und sehr leicht einzuprägen. Dieses Jüp vom Buchfink, ach, das kann man dann schnell mit anderen, was so kurz ist, nur schnell mit anderen Arten auch verwechseln oder schnell wieder vergessen. Der Flugruf vom Grünfink ist super einprägsam und auf jeden Fall nachzuholen. Und ähnlich wie bei dem Buchfink, beim Grünfink stimmt es auch, wenn wir auf die Schwanzform schauen, diese leichte Gabelung hinten drin im Schwanz, die der auch hat. Und sonst trifft das andere auch zu, was wir gesagt haben, so kompakte Form, der runde Bauch, kurzer, kräftiger Schnabel, haben wir, glaube ich, schon gesagt. Also Grünfink, ein wirklich wunderschöner Vogel in so seiner Schlichtheit, seiner Einfachheit. Und auf den ersten Blick sind viele Farbnuancen gar nicht zu sehen, aber wartet auf einen Moment, wo die Wintersonne rauskommt und er im Sonnenlicht zu betrachten ist. Und ich schwöre euch, ihr fault ab. Gut, wer haben wir noch häufig bei uns? Nicht von der Anzahl so häufig, aber die Stieglitze sind in den letzten 2 Jahren, ist zumindest mein Empfinden so. Ich weiß nicht, ob das rein wissenschaftlich jetzt wirklich so tragbar ist, aber ich habe früher einfach nicht so viele Stieglitze gesehen. Und es gibt diese Beobachtung bei vielen Arten, auch nicht nur von mir. Und die Vermutung liegt nahe, dass durch diese trockenen Sommer der letzten beiden Jahre einfach die Futterquellen viel leichter und durchgehender zugänglich waren, die viel weniger Jungvögel gestorben sind durch Kälteeinbrüche im Sommer oder lange Regentage. Und es dadurch einfach ist die Stieglitzpopulation angestiegen. Und der Stieglitz wurde nicht umsonst früher sehr gerne als Kanarienvogel gehalten und in Käfigen. Und einer unserer buntesten Vögel, bunt auffällig, vor allem durch seine abgesetzten Farbgebung. Und bei uns, als der Grünfink, der Stieglitz oder auch Distelfink, das lag mir auf den Lippen genannt, angelehnt an seiner Ernährungsweise, nicht so häufig wie Grünfinken und Buchfinken. Also du siehst mal ein oder mal zwei, vielleicht mal drei Stieglitze und bei den Buchfinken sind es manchmal 10, 15, dazu 6, 7 Grünfinken. So von der Masse her ist da auch schon, sind da große Unterschiede zu betrachten. Und wenn meine Kinder den Stieglitz sehen, da gibt es wirklich A's und O's, weil man vermutet nicht, wie bunt unsere Vogelwelt ist, wenn man da vorher noch nicht so genau hingeschaut hat. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil als es bei mir losging, damals mit 20, ich habe damals noch in Berlin gelebt, als ich meinen ersten Stieglitz mitten in so einer stark befahrenen Stadtstraße gesehen habe, da war ich war platt von dieser Farbenfrohheit. Und wenn wir den mal genauer uns anschauen, er hat auch diesen typischen Körnerfresserschnabel, kurz und dick. Er ist ein bisschen kleiner als Buchfink und Grünfink, etwas zierlicher. Und was total heraussteht, ist diese, hier sticht, ist diese starke abgesetzte Maske. Der hat quasi wie so ein rotes Gesicht, wirklich knallrot leuchtendes Gesicht mit so einer schwarzen kleinen angedeuteten Augenbinde. Und dahinter kommt gleich so ein weißes Wangenfeld und ein schwarzer Scheitel. Und diese drei Farben bilden einfach einen hervorragenden, nicht nur hübschen, sondern sehr auffälligen Kontrast. Also rot, weiß, schwarz. Dann hat er so eine beige, so einen beigen Rücken und auch an den Flanken und ein bisschen an der Brust zieht sich auch noch so beige Farbpartien runter. Aber was dann nochmal so richtig hervorsticht, ist so ein gelbes leuchtendes Flügelband. Und das Gelb hat die gleiche Intensität wie beim Grünfink, nur dass es dort weniger ist und schmaler. Und beim Stieglitz würde ich es schon als so ein richtiges Flügelfeld bezeichnen. Und das entsteht wieder aus den aufeinandergelegten Handschwingen, bei denen dann bei einer einzelnen Feder betrachtet viel mehr Gelb vorhanden ist und ist wirklich eine beeindruckende Farbe, wirklich sehr hell und leuchtend und trotzdem für mich so faszinierend, dass wenn der auf dem Boden ist, was man nicht denken würde bei so einem bunten Vogel, aber dann zwischen dem Laub, den Gräsern, vielleicht leicht Schatten dort, keine Sonne oder im Wechselspiel mit Sonne und schattigen Plätzen, wie unauffällig er dann trotzdem ist und wie gut er sich in die Landschaft einordnet und doch unauffällig ist, ja, auf die eine oder andere Art und Weise. Jo, und ganz ehrlich, Männchen und Weibchen beim Stieglitz zu unterscheiden, wenn ihr in Literatur schaut, es ist möglich, aber es braucht wirklich ein genaues Studium und es braucht schon so ein bisschen Nerdcharakter da einzutauchen. Im flüchtigen Vorbeischauen oder im Betrachten draußen am Vogelhaus ist das wirklich sehr, sehr herausfordernd. Deswegen, wer da tiefer eintauchen will, das ist doch ein wunderbarer Moment, dieses Buch mal zu erwähnen, von dem ich vorhin sprach. Das hat mein lieber Freund Tim Büscher mir geschenkt vor 2 Jahren und ich habe es aufgeschlagen. Es heißt Wintervögel vom Autor Jonsen. Das ist, glaube ich, darf jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es ist ein Schwede. Gerade die Schweden und Norweger, die haben die tollsten Vogelzeichner in ihrem Land und die klassischen Kosmos-Vogelführer, die gezeichnet sind, sind meist von diesen Top-Zeichnern, die die Vögel wunderbar originalgetreu darstellen. Und dieser Mann, der Jonsen, hat sich an seinem Vogelfutterhaus beschäftigt mit den ganzen Wintervögeln und hat so Farbstudien auch angelegt und beschreibt sie ausführlich über Seiten. Aber das Schönste daran sind wirklich diese Aquarellzeichnungen. Er hat keinen Vogel tot oder von einem Bild abgezeichnet, sondern alle in Bewegung. Hat verschiedenste Studien gemacht und seine Herangehensweise wird deutlich in den Abbildungen. Kleine Skizzen nur von den Schnäbeln, nur von den Füßen, einfach Seiten mit Farbvariationen von Flügelbinden oder von Schwanzspitzen und so. Ist einfach sehr ästhetisch, dieses Buch auch, und sehr persönliche Beschreibung zu den jeweiligen Arten und auch sehr wissenschaftlich und sehr genau zu den besagten Unterschieden. Und da kann man zum Beispiel über den Stieglitz nachlesen, aber auch noch über ganz, ganz viele Arten. Da sind zig Arten drin in diesem Buch. Und es ist erstmal ist es ein schönes Weihnachtsgeschenk für jemand anders, wenn jemand kennt, der diese Vogelleidenschaft teilt. Oder auch sich selber einfach mal ein tolles Geschenk machen. Also Wintervögel vom Jonsen, sehr zu empfehlen, wer einen guten Buchtipp noch braucht. Ja, und wer ist noch häufig bei uns? Am Vogelhaus. Letztes Jahr haben wir den Kernbeißer total geliebt, aber diese Art werden wir uns für den nächsten Podcast aufheben. Der ist bisher noch nicht so häufig aufgetaucht. Besser gesagt, ich habe ihn noch gar nicht gesehen und ich glaube, meine Frau hat ihn einmal erst in der Winterzeit jetzt gesehen, aber letztes Jahr ganz, ganz regelmäßig da, immer in Pärchen, manchmal zwei Pärchen, manchmal nur ein Pärchen. Und zu diesen Vögeln, wie gesagt, später noch mehr. Weil es ist ein außergewöhnlicher Vogel, bei dem ich definitiv ins Schwärmen kommen werde. Aber unser Wintergast, den wir im letzten Jahr zum Beispiel viel weniger hatten in meiner Erinnerung, ich muss nochmal nachlesen in meinem Naturtagebuch, aber in diesem Jahr ganz auffällig und sehr häufig ist der Bergfink. Und der Bergfink ist so eine typische Art, die aus dem Norden hier runterzieht, hier den Winter verbringt und dann in großen Schwärmen wieder zurück in ihre Einstände fliegen. Und der Bergfink sieht von der Gestalt, würde ich ihn am ehesten mit einem Buchfink vergleichen. Vielleicht ist er noch ein klein bisschen größer, aber ist kleiner als ein Grünfink, größer als ein Stieglitz. Und der Bergfink ist, also am Anfang dachte ich, mein erster Eindruck, ich erinnere mich noch, als ich mich mit dem Bergfink beschäftigt habe, habe ich ihn gesehen und gesagt, oh, der ist aber irgendwie, der ist aber hässlich, habe ich gesagt, weil der ist so irgendwie so. Es ist nicht so klar, wo was wie hingehört. Die sieht so bunt aus und irgendwie so gefleckt irgendwie. Ja, so war mein erster Eindruck. Das war vor vielen Jahren, wo ich gerade gelernt habe, dass es überhaupt sowas gibt wie Bergfinken. Ja, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Bergfinken, was soll das denn? Die gibt es doch nur im Berg eigentlich. Aber nein, die sind bei uns hier sehr, sehr häufig. Aber das war ein erstes Kennenlernen dieser Art. Und umso mehr Verbindung oder Beziehung sich aufbaut, dann entdeckt man plötzlich eine Schönheit. Und inzwischen hat sich dieses Bild total ist es schon wieder, dieses Bild extrem gewandelt. So. Denn wenn ich jetzt so einen Bergfink betrachte draußen, da bin ich entzückt. Es ist wirklich ein Moment der Entzückung, weil der für mich einer der schönsten Finken dort am Futterhaus ist. Weil der ist nicht unsortiert, bunt, sondern sehr sortiert. Und das Tolle ist, man entdeckt immer wieder was Neues an diesem Bergfink, weil der wirklich richtig bunt ist und ganz abwechslungsreich bunt. Also ihr müsst euch auf jeden Fall einen Bergfink mal in einem Buch anschauen. Am besten, wie gesagt, in diesem Wintervögelbuch, weil da sind ganz verschiedenste Abbildungen von den Bergfinken. Aber die findet ihr auch im Netz oder in anderen Vogelbüchern. Und der hat auch so eine rostrote Brust, wieder angelehnt so an den Buchfink, aber sie ist heller und nicht ganz so matt. Der leuchtet auch grundsätzlich etwas mehr und dann ist dieses Rost oder Orange, könnte man fast sagen, ist besser als Rostrot, ist eigentlich eher ein Orangeton. Und dieses Orange ist eingestreut überall in verschiedenen Flecken in dem gesamten Gefieder, das natürlich bei einer Feder dann an einer bestimmten Stelle sitzt. Das heißt, wenn ihr eine Einzelfeder wieder findet, weil so entsteht ja das Farbbild des Vogels, ist entweder hat die Feder am Ende ein orangenes Band oder irgendwo an der Außenfahne ein orangenes Band oder in der Mitte so ein Streifen drin. Und dadurch entsteht natürlich dann so ein buntes Bild, wenn die Federn in der richtigen Reihenfolge aufeinander liegen, wenn der Vogel sitzt, oder ein anderes Bild, wenn er auffliegt. Und wenn ihr euch einen Bergfink anschaut, also ihr habt dieses warme Orange, ihr habt Schwarz- und Brauntöne mit drin, viele verschiedene weiße Flecken, die dann diese Orangetöne und die Schwarztöne immer wieder rausbringen und absetzen. Und dann habt ihr keine graue Kopfplatte wie beim Buchfink, sondern entweder so eine sehr helle, grau, weißlich, grau, gräuliche, bei den Weibchen und bei den Jungvögeln und beim Männchen eine richtige schwarze Kappe. Und unter dieser schwarzen Kappe schaut der gelbe, kräftige Finkenschnabel vor. Der ist viel leuchtender farbig, also gelb, als beim Buchfinken und bei den meisten anderen Finken. Und dadurch, dass der gelb ist, sieht man diese schwarz abgesetzte Schnabelspitze auch deutlicher. Also, der Bergfink, die kommen auch häufig, wenn die irgendwo vorkommen, sind sie meist häufig, kommen in großen Trupps oder Schwärmen sind die unterwegs. Der Bergfink ist eine absolute Entdeckung gewesen in meinem Leben und eine absolute Schönheit und lohnt sich auf jeden Fall, sich intensiver mit dem Bergfink zu beschäftigen. Und ein tolles Merkmal noch, weil wir haben ja in den ersten Podcast über diese 6S gesprochen und da uns mit der Schwierigkeit befasst, Vögel sind schnell da, aber auch schnell wieder weg. Die fliegen und fliegen auf und gerade die Kleinen, da haben wir wenig Zeit, uns ein gutes Merkmal. Manchmal brauchen wir halt ein ganz markantes Merkmal, um zu wissen, ah, wer ist da wirklich weggeflogen. Und das haben wir beim Bergfink, nämlich einen weißen Bürzel. Der Bürzel ist die Stelle oberhalb des Schwanzes, am unteren Teil des Rückens. Und der ist nicht wie beim Gimpel oder beim Eichelhäher auch eher so ein rechteckiger Fleck, sondern er hat so eine lange Keilform. Ist so ein richtig großer, weißer, nach unten sich verjüngender, weißer Fleck, der ganz, ganz auffällig ist, wenn der Vogel wegfliegt. Und dazu noch weiße Flügelbänder in den Flügeln, zwei Stück, die auch total auffällig sind. Und dann am Kopf, wie gesagt, in der Mitte, oberhalb des schwarzen Scheitels, ist auch nochmal so ein weißes Band, was euch dann den Vogel zu bestimmen sehr leicht machen sollte. Ja, das sind die Finkenarten, die wir jetzt täglich vor unserer Fensterscheibe beobachten. Es gibt noch andere Finken, die hier am Platz sehr markant sind, die wir häufig beobachten können, häufig hören, aber an anderen Stellen, interessanterweise, werden die nicht von unseren Sonnenblumenkernen da so magisch angezogen. Oder es ist die Nähe zum Menschen, die sie davon abhält. Ja, ich denke da zum Beispiel an Gimpel, an die Zeisige, an den Bluthänfling und wen haben wir noch? Und den Görlitz. Und zu den Arten mit denen werden wir beim nächsten Podcast weitermachen und dann noch ein bisschen genauer reinschauen. Vorher noch, eine ergänzende Sache die habe ich mir extra aufgeschrieben, das habe ich vergessen. Um den Bergfink noch abzuschließen. Also ein Flugruf, hört ihn euch an bitte, weil Chip jetzt zu interpretieren würde selbst mir schwer fallen, aber er hat einen markanten Klangton in seinem Flugruf, woran ich ihn erkenne. Aber ich muss zugeben, da er nicht so häufig, also da er nicht das ganze Jahr über hier ist und ich diesen Ruf nicht ständig höre, sind meine Ohren, die vergessen auch schnell, nicht so sehr auf diesen Flugruf geschult. Aber es gibt so einen ganz, ganz typischen Bergfinkenruf und der ist so, so ein raues Jäh, also geschrieben DJÄ, so Jäh. Ein bisschen höher noch. Ich habe meinen Stimmbruch hinter mir vorher. Jäh. Irgendwie so in dem Dreh, ansteigend hinten und dann von mehreren Individuen vorgetragen. So den einmal angehört, der ist unvergesslich. Und plötzlich wirst du bemerken, wie viele Bergfinken hier bei uns im Winter zu Gast sind. Jäh. Ja, sehr auffälliger, arttypischer Ruf vom Bergfink. Ja, ein Dank an die Finken daraus, die sind in der Vorbereitung, habe ich in meinen Tagebüchern nochmal nachgeschaut, die tauchen immer wieder auf, also es sind einfach Top-Seller in der Vogelsprachenliste, wenn wir das Alphabet der Vogelsprache lernen wollen und uns damit beschäftigen, sind die Finken einfach sehr, sehr geeignet, weil bodennahe Vögel, Offenbrüter, ruffreudig, markant. Also eine tolle Familie, mit der ihr euch gerne intensiver beschäftigen könnt. Vor allem, wenn in dieser Familie ein Vertreter ist, der als häufigster Brutvogel in unserem Land gilt. Und das sind so das würde ich mal sagen, müsste doch eigentlich zum Allgemeinwissen gehören. Oder den Buchfink mit wem wird der Buchfink verwechselt? Vom Vogel X zu unterscheiden. Ja, mit wem könntet ihr euch vorstellen, wird der Buchfink verwechselt? Habt ihr schon mal den Buchfink mit einem Vogel verwechselt? Wenn ja, schreibt mir doch oder Schickt mir doch auch gerne eure Finkengeschichten, wenn ihr welche habt. Neuentdeckungen, Erstbeobachtungen, dass wir da anknüpfen können wieder beim nächsten Podcast. Jetzt sehe ich schon die fortgeschrittene Zeit. Wir sind jetzt schon fast bei 40 Minuten. Keine Zeit mehr, intensiver auf Ferngläser einzugehen. Teilen wir doch auch dieses Informationspaket ganz kurz, das Wichtigste vorweg, weil das Thema ist auch riesig und wird dann sehr, sehr schnell extrem technisch. Nur mal so ein paar Grundeckdaten, wenn ich abwarten kann und schon mal ausprobieren will. Also erstens, ihr braucht auf jeden Fall mal ein paar Exemplare, wenn ihr euch ein Fernglas zulegen wollt, und im Augenblick werden die Läden alle geschlossen sein, also müsst ihr, kommt nicht drum herum, euch die zu bestellen. Bestellt euch gleich zwei oder drei verschiedene Modelle, denn ich habe auch so ein Rolls-Royce, ja, also so ein sehr teures Fernglas, und es gibt da noch eine Firma, die so unter den Ornithologen die Top, also besser geht nicht, ja, sowas wie der Porsche, oder was ist denn so ein Mega-Auto, so ein Ferrari, oder ich bin halt nicht so gut mit Autos, aber bei Ferngläsern nicht so schlecht, Schmuckhersteller Swarovski, ja, und ich habe immer von einem Swarovski-Glas geträumt, und dann hatte ich so ein sauteures Glas und war so unzufrieden, hat einfach nicht zu meinen Augen gepasst, hat keinen Spaß gemacht für mich da durchzugucken, und bleibt deswegen beim zweitteuersten Exemplar, und das ist die Firma Leica, die hervorragende Optik macht. Und meine Herangehensweise ist einfach, ich habe einfach zu wenig Geld, mir irgendwas Billiges zu kaufen. Und ich habe den Fehler mal bei einem Spektiv gemacht, habe mir ein billiges Spektiv gekauft, habe viermal durchgeschaut und seitdem nie wieder. Es macht keinen Spaß, durch schlechte Optik zu schauen. Und ein gut gepflegtes Fernglas hast du dein Leben lang. Und bei meinem Leica zum Beispiel gibt es eine lebenslange Garantie, also auf Schadensfälle, wenn an der Optik oder am Gehäuse irgendwas kaputt sein sollte. Da macht man nicht viel verkehrt, aber ich kann durchaus verstehen, wenn die Leidenschaft oder die Vogelliebhabe nicht so groß ist oder die Naturbeobachtungslust durch ein Glas, gibt es auch durchaus günstigere Varianten. Noch kurz zur teuren Preiskategorie, Zeiss sei auch noch erwähnt, sind auch sehr teuer die Gläser, und da kann man auch nicht viel falsch machen, ist auch eine Top-Firma. Meine Frau, die hat ein Zeiss-Glas und ist sehr zufrieden mit dem. Aber es gibt günstigere Varianten, die halt dann Einsparungen machen, zum Beispiel am Gehäuse, an der Verarbeitung, an verschiedenen anderen Sachen. Da gibt es einmal, die habe ich empfohlen bekommen von Ornithologenfreunden von mir, die Firma Kowa, ein Japaner, die im Preis-Leistungs-Verhältnis super Optik machen. Und der liebe Lukas Hanke, der hat sich jetzt von einer, soll irgendwie eine neuere Firma sein, ich habe selber keine Erfahrung gemacht, mit einer Firma GPO, heißt die German Precision Optik, sehr gute Erfahrung gemacht, ich habe durchgeschaut, super Handling, super Optik auch, eine Firma, die auch tolle Gläser herstellt in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Es soll kein Werbeblock sein, sondern einfach nur Firmen, von denen ich entweder Gutes gehört habe oder selber gute Erfahrungen gemacht habe. Meiner Tochter damals habe ich einen Steiner-Glas gekauft. Ist auch noch eine gute Firma. Aber die Firma an sich ist gar nicht so wichtig, sondern dass es sich angenehm anfühlt für euch und ihr zufrieden seid und da gerne durchschaut. Und dann gibt es so ein paar Punkte, auf die man achten sollte. Das eine ist, eine gute Qualität ist zu erkennen daran, dass wenn du durchschaust, du ein scharfes Bild hast, das bis an die Ränder rangeht. Wenn die Ränder anfangen, verwaschen oder weich zu werden oder auch nicht mehr kreisrund, auch bei der Bewegung mit dem Glas, wenn du also von links nach rechts schwenkst, mit dem Glas vor den Augen und sich dann so fischaugenmäßig leicht verzerrt mitzieht, dann hast du keine gute Qualität. Das sollte alles sauber und stabil sein. Und gleichzeitig, wenn du vorne durchs Okular durchschaust, also das dem Auge zugewandte Teil des Fernglases, siehst du in der Mitte einen kleinen Kreis. Das ist quasi die Vergrößerung dann wie die Pupille des Fernglases. Und dieser Kreis sollte scharfrandig sein und kreisrund. Wenn der oval ist oder die Ränder leicht zerfasert, weißt du schon, dass du davon die Finger lassen solltest. Das Wichtigste aber, finde ich, so ein paar Eckdaten, das sind eigentlich nur zwei Zahlen, die zu den Ferngläsern zu nennen sind, ist einmal die Vergrößerungszahl und einmal die Objektivdurchmesserzahl. Die erste ist immer die Vergrößerungszahl, also 8-fach, 7-fach, 10-fach. Und ich empfehle Vergrößerungen unter 10-fach. Viele kaufen sich so ein 10x32, 10x48, aber es gibt zwei große Nachteile. Der eine Nachteil ist, der Bildausschnitt ist, umso größer die Vergrößerung, umso kleiner der Bildausschnitt. Das heißt, ich sehe zwar diesen Vogel etwas größer, aber ich sehe wenig, was drumherum abgeht. Und bei einer achtfachen Vergrößerung ist der Bildausschnitt schon klein genug. Und achtfach zu zehnfach ist nicht so der Riesenunterschied, finde ich zumindest. Und noch viel wichtiger ist die Verwacklung. Also mit einem Zehnfachglas muss man schon sehr stillhalten, um ein ruhiges Bild zu haben oder sich irgendwo anlehnen. Und eine achtfache oder noch oder siebenfache Vergrößerung, finde ich, reicht völlig aus. Und man hat gute Möglichkeiten, das Fernglas auch ruhig zu halten. Und viel größer als einen 32er Objektivdurchmesser würde ich auch nicht machen. Ich kenne viele, die haben noch kleinere, also 28 wäre dann wirklich ein sehr kleines handliches Glas. Umso größer der Objektivdurchmesser, umso schwerer und massiver ist das Glas. Was man kennt, diese typischen Jagdgläser, die so richtig lang und groß und fett sind. Es liegt daran, umso größer der Durchmesser des Objektives ist, umso mehr Licht fällt ein. Das heißt, das Fernglas ist lichtstärker und du kannst weit in die Dunkelheit oder in die Dämmerung hinein noch ziemlich gut sehen. Das brauchen wir bei der Vogelbeobachtung nicht so zwingend und vor allem. Das Hindernis ist, du schleppst es dann einfach nicht mehr mit, wenn du so einen riesen Klopper dabei hast. Deswegen ist meine Lieblings-Allround-Variante 7x32 oder 8x32 von einer Firma oder von einer Optik, die einem persönlich liegt und gefällt und die man sich leisten kann und will. Und das hat auch eine Größenordnung, die man noch gut mitnehmen kann. Und wer es ein bisschen kleiner mag, geht auf 7 oder 8 mal 28. Das sind diese kleinen Gläser, die man auch so richtig kompakt, so Handtaschengläser, zusammenpacken kann und die teilweise gestochen scharf sind, eine super Qualität haben und dann wahrscheinlich nicht mehr in der Tasche oder am Gürtel fehlen werden, wenn ihr einmal so ein Ding habt. Ja, so ist es bei mir manchmal, wenn ich mit dem Thema anfange, dann finde ich nicht so schnell Punkt und Komma. Das waren auch schon die wichtigsten Eckdaten zu den Ferngläsern. Das Thema ist abgehakt. Wir können uns demnächst beim nächsten Podcast intensiv den Vogelarten wieder widmen. Und ich habe noch eine schöne neue Überraschung, die ich euch beim nächsten Mal vorstellen werde. Wahrscheinlich noch in diesem Jahr. Ich freue mich sehr darauf, auf die Winterzeit jetzt wieder regelmäßiger Podcasts zu posten. Und Wissen zu teilen und gehe auch gerne wieder mehr in den Dialog, in den Austausch mit euch. Also haltet euch nicht zurück, schreibt mir Geschichten, schreibt in die Telegram-Gruppe eure Beobachtungen, eure Fragen, Themen, Ideen, die ihr gerne besprochen hättet. Und verbreitet auch gerne den Podcast noch weiter. Empfehlt da bitte unseren Telegram-Kanal. Denn wir wollen noch irgendwann die 500er-Grenze knacken und da mehr Leute drin haben in diesem Kanal. Das wäre super. Also wenn es euch gefällt, gebt diesen Telegram-Kanal weiter. Da ist so ein Link hinterlegt. Den könnt ihr einfach verschicken und dann kann man den nachlesen, nachhören und mitmachen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes, geruhsames Weihnachtsfest mit vielen besinnlichen Momenten, entweder am Fenster oder am besten noch direkt draußen mit finkigen, meisigen, drosseligen und spechtigen Späßen. Gehabt euch wohl, bis bald, euer Paul. Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vogelrüde Paul.